So, was geht ab, Freunde der aufgehenden Sonne? Und willkommen zu einer neuen Episode des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, ich freue mich natürlich wieder, dass du heute wieder ja, mir zuhörst und hoffe natürlich, dass du auch aus dieser Episode etwas mitnehmen kannst. Ich finde es mega cool, dass wir mittlerweile echt ja, wirklich viele Leute sind auf diesem Podcast auch und auch immer mehr ja, Leute sind, die das hören. Und ja, wir sind ja unter anderem jetzt auf Spotify, wenn man da bei Podcasts auf der Position, also bei der Travel-Kategorie, da gibt es so eine Kategorie Travel, also Reisekategorie, da schaut, dann ist der Podcast da auch gelistet und schon seit längerem. Und ja, ich sehe halt, dass Abroad in Japan, das ist ja der Big einer der bekanntesten YouTuber in Japan, der ist aus England und der hat auch einen Podcast und der ist in Deutschland noch über mir quasi. Also der hat wahrscheinlich noch mehr Hörer, was jetzt auch nicht überraschend ist, weil der Typ hat ja auch auf YouTube fast 2 Millionen Abonnenten oder 1,8 Millionen oder so. Und trotzdem ist mein Ziel da, ein bisschen auf dem anzuschließen, beziehungsweise den in Deutschland zu überholen. Das wäre natürlich mega. Jetzt nicht. Es ist so ein bisschen, manchmal macht es Spaß, so ein bisschen kompetitiv, so, ne? Ziele setzen ist ja auch wichtig, so. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt das Wichtigste wäre, aber ja, kann man ja so ein bisschen nebenbei so ein bisschen verfolgen, sowas. Also vielen Dank an die Leute, die den Podcast teilen, die die Episoden teilen, für ja, die Leute, die das hören und so weiter. Freut mich mega. Und auch die, die auf iTunes eine Rezension hinterlassen, beziehungsweise Sterne abgeben auf iTunes, also dass es da auch so positiv ist. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und damit will ich auch gar nicht mehr so lange rumlabern, sondern zum heutigen Thema dieser Episode übergehen. Und zwar geht es heute um das Thema, wie wächst eigentlich so ein Japaner auf? Ja, jetzt mal ganz, ganz easy formuliert. Diese Idee hatte ich, weil ich ja ein Video gemacht habe, das letzte Video, was zu dem Zeitpunkt heute halt auf meinem YouTube-Kanal halt Mr. Nippon online gekommen ist, behandelt ja auch so ein bisschen das Thema. Also ich war ja bei meinem japanischen Kumpel Koki in Shikoku und der hat mir halt seinen Heimatort gezeigt, hat mir seine Schule gezeigt und da habe ich in dem Video halt so ein paar Fragen gestellt, wie bist du da aufgewachsen, wie war die Schulzeit und so weiter. Deswegen hat mich dieses Thema so ein bisschen, ja, dieses Video dazu jetzt inspiriert, das nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und ja, das japanische Schulsystem ein bisschen zu erläutern und auch dann, wie es in der Uni weitergeht, bis hin zum Arbeitsleben. Genau. Also, und genau, bevor ich jetzt auch anfange, möchte ich dann nochmal sagen, dass ich dieses System natürlich selber nicht durchlaufen habe, deswegen. Ich kann das nur aus der Sicht erzählen, wie ich es aus Recherchen, beziehungsweise vor allem aus den ganzen Leuten, die ich in Japan kennengelernt habe, wie die das geschildert haben. Auch ein bisschen von meiner Mutter, die ist ja Japanerin. Aus dieser Sichtweise werde ich das alles so ein bisschen ja, durchgehen. Und deswegen, also es ist natürlich nicht 100% authentisch, weil ich das selber nicht durchlebt habe, aber ich denke, ihr wisst, was ich jetzt meine. So, wie fängt das Ganze an? Also ein Japaner. Der wird geboren in der Mutter. Okay. Spaß beiseite. Wie fängt es ganz an? Und zwar, klar, mit Kindergarten und so weiter gibt es auch in Japan. Aber ich möchte mich vor allem darauf spezialisieren, was in der Schule passiert, eben und dann eben Uni. Und bei der Schule ist es so, dass die Grundschule in Japan 6 Jahre ist. Dann gibt es 3 Jahre Mittelschule, also Chugakko, und 3 Jahre Oberschule oder Highschool, wie man es nennen mag, oder Oberstufe, wie auch immer. Das ist dann auch 3 Jahre. Also 6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule und 3 Jahre Oberschule. Und das ist ja, das kann man echt auch sehr allgemein sagen, dass es so ist. Überall in Japan. Und in diesen 6 Jahren Grundschule ist es so, dass am Anfang es noch so ist, dass es ja in der Zeit der Grundschule vielleicht noch lockerer ist. Ja, dass da jetzt nicht so viel Leistungsgesellschaft und so ist. Sportclubs von der Schule gibt es da noch nicht in der Grundschule. Was die Japaner so freizeitmäßig in der Grundschule machen, ist zum Beispiel, ja, vielleicht ein Instrument lernen oder solche Sachen. Oder halt von so Clubs in der Stadt, also Sportclubs, daran partizipieren. Aber das Training ist dann auch noch nicht so hart, soweit ich weiß. Und ja, der Kumpel von mir meinte halt, er war da in der Zeit, hat er schwimmen gelernt. Also war jede Woche zweimal schwimmen. Und ja, andere Leute machen halt keinen Club oder gehen halt in den Sportclub und so weiter. Also 6 Jahre Grundschule. So. Dann geht es für einen Japaner oder für eine Japanerin auf die Mittelschule, auf die Chugakko. Und ja, da beginnt so ein bisschen dieses System von der Leistungsgesellschaft. Also in der Regel ist es so, auch ungefähr ab der Mittelschule beginnt dieses Kohai-Senpai-Verhältnis. Das heißt, ich erkläre es nochmal, ihr würdet Senpai, den Begriff, der kommt ja auch oft in japanischen, zum Beispiel Anime-Serien und so vor. Vielleicht wisst ihr es, aber ich erkläre es nochmal. Und zwar, Senpai ist ja immer derjenige, der länger in der Organisation schon drin ist und beziehungsweise erfahrener dann auch ist. Also beispielsweise jemand, der im ersten Jahr der Mittelschule ist und jemand, der im zweiten oder dritten Jahr der Mittelschule ist. Also wenn man die beiden Personen mal nimmt, dann ist der im dritten Jahr der Senpai von einem, der im ersten Jahr ist. Und der erste, der im ersten Jahr ist, quasi der, ja, Kohai, also der unter einem steht. Und ja, da beginnt quasi das System. Das heißt, mit der Höflichkeitssprache wird dann irgendwie schon angefangen. Und also dieser Respekt gegenüber jemandem, der eine Stufe, Jahrgang über dir ist, beginnt da so richtig. Also sowohl halt natürlich von Charakter her oder von Attitüde her und auch von der Sprache, also formal, dass sie dann auch eben San sagen nach dem Namen. Und ja, das, ja, da beginnt dieses System sozusagen. So. Dann ist es so, dass da eben auch dieses Bukatsu-System beginnt. Ich hatte das schon mal in dem Video erklärt, aber Bukatsu sind ja diese Schulsportvereine an der Schule halt so Vereine, also nicht nur Sport, sondern es gibt auch Kunst oder Musik und so. Aber diese Vereine haben halt wirklich einen hohen Stellenwert an der Schule, weil das da halt jetzt nicht unbedingt verpflichtend ist, aber in Japan macht es halt wirklich so gut wie jeder. Und das wird auch sehr ernst genommen. Also da ist jeden Tag Training und auch am Wochenende Training, zweimal im Monat oder so frei, ja, oder dreimal im Monat oder um den Dreh. Aber wirklich jeden Tag Training nach der Schule, ne? Das ist ja direkt an der Schule und dann trainiert. Und da spielt eben auch dieses Kohai-Senpai-Verhältnis eine wichtige Rolle, weil so ein Verein ist dann ja, da sind ja Erstklässler, Zweitklässler, Drittklässler drinne, sowohl bei der Mittelschule als auch bei der Oberschule. Und da ist der Drittklässler gegenüber dem Erstklässler eine extreme Senpai. Das heißt, der Erstklässler muss am Anfang auch diese ganzen blöden Aufgaben übernehmen oder die Drecksarbeit machen, wie Bälle aufräumen und solche Sachen. Und ja, dem Senpai wird nicht widersprochen. Das ist ganz wichtig in Japan. Also ich kenne ja jemanden, der hat ja Fußball gespielt und der wurde teilweise auch geschlagen von den, also nicht er, glaube ich, oder er auch, aber sobald man widersprochen hat, wurde man teilweise, musste man viermal übers Feld rennen oder wurde teilweise geschlagen oder solche Sachen. Also es ist jetzt natürlich nicht, das ist jetzt nicht normal, aber diese Beziehungen sind da schon ziemlich, ja, ernst. Oder dieses Respekt-Hierarchie-Verhältnis ist halt ziemlich groß, vor allem in diesem Sport beziehungsweise ja in diesen Bukatsu-Verein. Und ja, das heißt, der japanische Schüler ist dann schon relativ beschäftigt. Also Schule ungefähr, also bis nachmittags. Dann der Schulsportverein, der dann auch 2, 2,5 Stunden oder so geht. Und man kommt dann halt erst abends nach Hause. Nach dem Schulsportverein eben teilweise auch Nachhilfeschule. Das machen ja sehr viele Japaner. Also es gibt wirklich so Schulen, also so Cram Schools in Japan. Das heißt übrigens Juku auf Japanisch. Und das macht wirklich mindestens so 50% der Leute, der Schüler so, geht auf so eine Nachhilfeschule. Also mein Kumpel meinte, er hat es in der Zeit der Mittelschule, war er nur, er war zweimal die Woche auf der Nachhilfeschule. Aber dann ab dem zweiten Jahr der Highschool quasi war er jeden Tag da, weil da wird es, ja, muss man mehr lernen. Und ja, allgemein ist es halt in Japan auch so, dass die auch in den Ferien eben diesen Verein haben, das Training und auch den, ja, relativ viele Hausaufgaben über die Ferien aufkriegen. Also bei mir war es halt so, ich weiß es nicht, vielleicht hört ja ein Schüler zu, aber bei mir war es so, dass ich eigentlich keine Hausaufgaben, das ist ja eine Regel fast, es war quasi eine Regel, dass man keine richtigen Hausaufgaben über die Ferien aufbekommen, ja, aufkriegt, außer vielleicht ein Buch zu lesen oder so, was dann die wenigsten gemacht haben. Aber ja, aber es ist halt so wirklich, dass die dann ja, Hausaufgaben einen relativ großen Batzen an Hausaufgaben kriegen und die es dann abgeben müssen. Ja, deswegen in Ferien, klar haben die dann auch mehr Freizeit, weil da kein Unterricht stattfindet, aber trotzdem, die haben da auch jeden Tag Training und auch Spiele und so von ihren, von dem Schulverein, von dem Bückertze. Und ja, Urlaub fahren ist dann, denke ich, auch eher weniger Fall, weil die eben Training haben, weil auch in Japan die Eltern halt nicht so viel sich frei nehmen können. Und so einen richtig längeren Urlaub, dass man 2 Wochen mal wohin fährt, von meinen Eindrücken her, wie ich das so mitbekommen habe von den Japanern, ist da, denke ich, eher seltener. Aber ja, ich denke schon, dass es auch ein paar Leute machen, ein paar Familien. Aber jetzt tendenziell eher weniger, als wir es in Deutschland machen. Weil wir haben ja in Deutschland echt diese 6 Wochen Sommerferien und dann halt, ja, können sich auch die Eltern relativ vergleichsweise viel frei nehmen. Und dass man dann halt nach Italien oder so fährt, in Urlaub fährt und so weiter. Dann ist es so, also man hat dann diese Mittelschule 3 Jahre durchlaufen und geht dann auf die Oberschule, Highschool oder auch Koko, wenn man es auf Japanisch sagt. Da ist es so, dass es dann halt vor allem mit dem Lernen stressiger wird, also dass allgemein, ja, man mehr für die Schule machen muss, der Stoff stressiger wird und dass sich viele auch schon ab dem zweiten Jahr der Highschool ungefähr dann vorbereiten auf den Uni-Einstufungstest. Ja, zu dem komme ich gleich. Auf jeden Fall, ja, allgemein ist dann, denke ich, mehr zu tun in der Oberschule, also natürlich der Schulsportverein, dann der Stoff von der Schule und die Vorbereitung auf die Uni. Die geht da schon quasi los. Und ja, mein Kumpel meinte also, dass er dann seit dem zweiten Jahr der Oberschule eben, wie schon gesagt, dann halt jeden Tag in die Nachhilfeschule gegangen ist, weil ja einfach mehr zu lernen war. Und man in dieser Nachhilfeschule halt sowohl für die Schule lernt, als auch für den Einstufungstest der Uni. Genau. Jetzt fragt ihr euch, Einstufungstest der Uni, was ist es genau? In Japan ist es ja so, da gibt es für jede Uni einen Test und mit dem Test entscheidet sich, ob man ja auf die Uni aufgenommen werden kann oder nicht. Und wie bei uns reicht ja das Abi quasi grundlegend. Wenn wir ein gutes Abi haben, dann kann man fast überall studieren und kommt natürlich aufs Fach an. Also für Medizin brauchst du ja meistens 1, 1,2 oder 1,0 oder so. Und einen guten Medizinertest. Aber in Japan ist es halt so, um reinzukommen, brauchst du jetzt, da gibt es jetzt nicht so ein Abitur, sondern da zählt dieser Einstufungstest. Und die fangen halt, ja, da lernen manche Japaner extrem viel für, weil in Japan spielt ja eine Rolle mit der Universität. Also da ist es ja voll wichtig, auf welche Universität du gehst, der Name der Uni. Da gibt es ja wirklich so ein System, das ist jetzt die beste Uni des Landes und danach kommen andere Unis. Und mit dieser Entscheidung, auf welche Uni du gehst oder ob du jetzt auch eine gute Uni akzeptiert wirst, davon kann dein ja, restliches Leben ziemlich eine Rolle spielen, weil die späteren Arbeitgeber vor allem auf den Uninamen auch achten. In Deutschland ist es ja eher anders, da haben die Uni ja relativ gleiches Level und so da und so weiter. Aber in Japan ist dann so schon wichtig, ob man dann auf die ja, Tokyo University kann. Ob man auf die Waseda geht oder Keio oder auf die Kyoto-Universität, also das sind ja ein paar Elite-Universitäten in Japan. Wenn man da zum Beispiel raufkommt, dann ja, hat man es quasi fast schon geschafft. Und ja, deswegen sind die da schon ziemlich, haben die viel, viel zu tun mit Lernen für diesen Einstufungstest und so weiter. Und das Ding ist halt auch in Japan, die sind dann fertig mit der Schule. Ja, also sie verlassen die Schule, sind fertig mit der Schule im März, ja. Und dann fängt die Uni direkt an im April. Also sie müssen da bis dahin schon alles quasi wissen, was sie studiert haben. Und es gibt natürlich auch, viele gehen auf die Uni, genau, muss ich auch erwähnen. Aber es gibt auch so welche, ein bisschen so Ausbildungsschulen. Dass man jetzt nicht auf die Uni geht, sondern auf so eine Ausbildungsschule, wo man halt spezifisch ein Fach lernt. Das gibt's auch. Das machen auch einige Japaner. Aber viele gehen eben auch auf die Uni. Und ja, das ist dann halt wirklich direkt, also im März sind die fertig und im April geht es halt schon los mit der Uni. Also keine Zeit zum Durchatmen, es geht direkt weiter. Und das ist halt so ein Riesenunterschied, finde ich. In Japan habe ich halt echt bemerkt, die ganzen Studenten, die ich jetzt im Rahmen meines Auslandssemesters halt kennenlernen konnte, die sind halt wirklich vergleichsweise echt jung, finde ich, im Vergleich zu den Leuten auf der deutschen Uni, weil die halt wirklich direkt alle anfangen zu studieren mit 18 und ja, dann 4 Jahre auf die Uni gehen und jetzt nicht wirklich auch Semester verlängert werden, sondern dass die 4 Jahre gehen und dann sind die mit 22 halt, fangen die dann an, richtig zu arbeiten in Unternehmen und so weiter. Und in Deutschland ist es ja eher so, viele Leute mittlerweile, so habe ich es ja auch gemacht, nach dem Abi, dass sie sich ein Jahr frei nehmen und was anderes machen, FSJ machen, Work and Travel machen, ja, Nebenjobs machen und so weiter, sich ein bisschen orientieren wollen, bevor sie entscheiden, was sie studieren. Und teilweise auch viele Leute ja auch erstmal eine Ausbildung machen und danach erst studieren oder 3 Jahre was anderes machen oder 5 Jahre oder so. Du kannst halt in Deutschland halt wirklich, wenn du dein Abi hast, egal wann du willst, studieren und so. Und das ist alles viel freier. Taugt mir auch mehr, muss ich sagen. In Japan ist dann halt wirklich so, nach der Schule direkt dann auf die Uni oder auf die Ausbildungsschule. Dann geht's halt rein in die Uni, ins Unileben. Aber die gute Nachricht ist dann wiederum, dass diese 4 Jahre Uni für die Japaner quasi 4 Jahre Freiheit bedeuten. Und zwar ist es halt so, es ist halt schwierig reinzukommen auf eine gute Uni, aber dafür, wenn man drin ist, ist es nicht mehr so schwer, die Uni dann zu beenden. Und ja, es gibt ein paar Leute, die dann, kenne ich auch ein paar Leute, die dann statt 4 Jahre, 5 Jahre studieren. Aber das ist ja auch nicht viel länger. Aber also dann halt trotzdem relativ jung fertig. Und wie gesagt, oder ja, 4 Jahre, aus dem Grund, der Bachelor ist 4 Jahre in Japan und die wenigsten machen einen Master. Und deswegen sind die halt schon ziemlich früh fertig, so. Ja, aber in dieser Zeit, ich weiß es ja auch von meinen Kollegen aus der Uni und ich war ja auch auf dem Campus hier, auf meiner Austausch-Uni, also übrigens die Waseda, einer der prestigeträchtigsten Universitäten in Japan, da war ich halt und da habe ich halt wirklich gemerkt, die sind da echt frei, die Japaner, die feiern auch viel, gehen viel aus, ne, trinken auch viel und ja, genießen diese Freiheit, gehen in Uni-Circles, Uni-Circles spielen echt auch eine ziemlich wichtige Rolle im Unileben von Japanern. Also Circles sind so auch so Clubs, die man bei der Uni machen kann und wo man sich halt auch öfters trifft und verschiedene Sportarten oder Musik, AGs und so weiter angeboten werden. Und es wird dann auch von Studenten für Studenten organisiert. Also die Studenten organisieren das selber und sind dann halt in diesen Clubs. Und ja, da verbringen sie auch viel Zeit. Jetzt in diesen Clubs geht es nicht in den meisten nicht darum, dass das Training so wichtig ist, zum Beispiel wenn es ein Sportclub ist, dass sie da Leistung bringen, sondern mehr darum, Spaß zu haben mit anderen, mit Studenten, mit Studentinnen und zusammen dann auch nach dem Training oder so viel trinken zu gehen. Also das habe ich ja auch mitgekriegt. Vor allem irgendwie der Tennis-Circle habe ich auch so mitbekommen, dass der Tennis-Circle von der Uni in Japan, von einer Uni in Japan, auch ein bisschen klischeehaft so gemacht ist dafür, dass man oft trinken geht oder dass es auch so dazu dienen kann, dass Mädchen Jungs kennenlernen und andersrum in diesen Circles. Und ja, da wird halt, da hat man halt den Spaß so. Finde ich auch ziemlich cool, dass es sowas gibt. Und ja, viele Japaner fangen halt auch nach der Schule an, sich die Haare zu färben oder haben gefärbte Haare. Weil in der Schule, in den meisten Schulen in Japan, ist es ja alles so streng mit den Schuluniformen und du darfst die Haare nicht färben und wenn sie dann halt auf die Uni kommen, dann ja, dann können sie frei leben, Haare färben, saufen etc. Und die Uni, das Level der Uni an sich ist, denke ich, auch nicht ganz so hart, sodass sie ja relativ viel Freizeit haben auch und ja, viele machen eben auch einen Nebenjob, weil die Eltern, genau, die meisten Eltern zahlen halt die Studiengebühren, weil die extrem, also ziemlich hoch sind in Japan. Und viele Studenten machen halt Nebenjobs, um ihr eigenes Leben oder ja, ein bisschen da mithelfen, beziehungsweise, dass sie auch, wenn sie Spaß haben wollen und so trinken gehen und so, das auch finanzieren können, machen viele Nebenjob, das heißt Arubaito. Genau, das Wort kommt übrigens aus dem Deutschen, ne? Arbeit. Und in Japan wird Nebenjobs, wird Arubaito genannt. Das kommt echt aus dem Deutschen, das ist ziemlich witzig. Kleiner Nebenfakt. Ja, wie ist es dann so? Man geht eben zur Uni und dann im dritten Jahr, im dritten Uni-Jahr, ist es so, dass das Jobhunting beginnt. So auf Japanisch eben Shukatsu, Katsudo, kurz Shukatsu genannt. Also Jobhunting beginnt dann. Das heißt, es gibt so ein System wirklich in Japan, dass zu einem Zeitraum die Firmen Leute recruiten und die Leute eben, also die Studenten recruiten und die Studenten eben sich bewerben bei ganz vielen Firmen und dann anfangen, Bewerbungsgespräche zu machen in diesem Zeitraum und so weiter. Da habe ich auch in meiner Japanischklasse so einen Text dazu gelesen. Das ist echt ziemlich interessant. Also das ist wirklich so zu einem gewissen Zeitraum, wo das alles passiert, diese ja, ins Arbeitsleben ansteigen und so. Und das beginnt im dritten Uni-Jahr oder in der zweiten Hälfte des dritten Uni-Jahrs und im vierten Uni-Jahr. Da sucht man sich einen Job, macht ganz viele Bewerbungsgespräche, kauft sich einen Anzug dafür. Und ja, kann man entscheiden, in welchem Unternehmen zum Beispiel man arbeiten möchte. Je besser der Uniname, desto höhere Chancen hat man auch auf ein gutes Unternehmen. Ja, wenn es ein technisches Unternehmen ist, natürlich hilft dann auch ein guter Abschluss. Beziehungsweise, was heißt ein guter Abschluss? Sondern auch das Fach, was man studiert hat. Dass man, wenn man Informatik studiert hat, hat man halt die Skills. Aber sonst habe ich echt mitbekommen, dass dieses, was man studiert hat, gar nicht so eine wichtige Rolle spielt für die Tätigkeit, die man später macht. Also ich habe ja jetzt ein Unternehmenspraktikum gemacht und da haben die Leute teilweise Sachen, die was ganz anderes sind, studiert oder arbeiten im Unternehmen für Navigation beziehungsweise in der Business-Abteilung. Ich habe bei einem Navigationsunternehmen hier in Tokio ein Praktikum gemacht und da habe ich halt einen kennengelernt, der war auf der besten Universität des Landes, auf der Tokyo Daigaku, auf der Tokyo University. Und hat da Jura studiert und arbeitet, macht halt jetzt, was damit gar nichts zu tun hat. Oder ich habe auch eine andere kennengelernt, die hat Politik studiert und arbeitet da auch. Und ja, es scheint echt ziemlich unwichtig zu sein, so was du studiert hast. Sondern es ist dann so, dass sie dann erst im Arbeitsleben geschult werden, in den meisten Berufen. Und das ist auch so eine Sache, die mir auch ziemlich aufgefallen ist, so in Japan. Und ja, genau, sorry für die kleine Pause an der Stelle. Vielleicht schneide ich das raus, wenn ich sehe, oder vielleicht auch nicht. Und genau der Grund, warum ich jetzt spreche, ist auch, weil ich so ein bisschen auf meine Notizen in der Zeit schauen kann und diese Pause ein bisschen umgehen kann. Yeah. Und ja. Und es ist dann halt so, dass dieses System ja ziemlich vorteilhaft natürlich für ein Unternehmen ist, dass sie in einem Zeitraum diese ganzen Studenten recruiten und die Studenten sich bewerben, weil ja die Unternehmen können sich dann immer darauf einstellen und das vorbereiten. Und es ist dann nicht so querfeld. Also in Deutschland würde man ja sich, also kann man sich ja immer irgendwann bewerben. Und in Japan ist das System dann echt so, die Japaner sind in dem Alter, sind 22 und fangen an zu arbeiten. Und in diesem Zeitraum von dritten bis vierten Jahr der Uni werden sie recruited. Und das macht es natürlich einfach für den Unternehmen organisatorisch. Aber für die Studenten stellt es, denke ich, halt schon einen ziemlichen Druck dar. Weil die müssen halt dann alle schon anfangen, ja, sich darum zu kümmern, wo sie arbeiten möchten. Ja, und müssen das halt schon dem Zeitpunkt machen. Weil wenn sie später machen, dann ist es ein schlechter Lebenslauf. Wenn sie dann nicht direkt anfangen zu arbeiten nach der Uni, dann kommt es schlecht bei den Unternehmen wiederum an. Ja, das ist halt dieser extremer, ja, es ist so eine Art Druck. Dass sie, ja, jeder macht es ja, deswegen muss man es auch machen. Und in Deutschland ist es ja viel freier. Da ist es ja nicht so wichtig, ob du da mit 22 deine Uni fertig hast oder mit 25, wenn du dafür andere Erfahrungen gemacht hast und so. Aber in Japan spielt das eben halt eine ziemlich große Rolle, wie ich das alles so bisher mitbekommen habe. Und ja, an der Stelle möchte ich nicht stehen. Also ich bin ja selber jetzt in der Phase, wo ich noch ein Semester studieren werde. Aber ich muss jetzt noch nicht bewerben, sondern werde auch nach dem Studium erstmal, ja, nicht direkt anfangen zu arbeiten, sondern ein bisschen Pause machen wiederum. Beziehungsweise mich da in Ruhe darum kümmern. Und ja, nicht diesen Druck habe, das direkt während des Studiums schon machen zu müssen und so weiter. Und ja, deswegen sage ich, diese 4 Jahre sind dann halt Freiheit für Japaner. Aber dann beginnt auch das harte Arbeitsleben mit Überstunden. Es wird ein bisschen lockerer in Japan, aber trotzdem, Realität ist immer noch in vielen Unternehmen, dass sie viele Überstunden haben und viel arbeiten müssen, nicht so viel Freizeit haben oder Urlaub sich nehmen können. Und ja, da beginnt dann der richtige Ernst des Lebens an der Stelle. Bei der Firma ist es dann halt auch so wiederum, dass man viele verschiedene Hierarchiestufen durchläuft, weil Hierarchie ist ja in Japan, spielt eine wichtige Rolle. Ja, dann ist man im Arbeitsleben. Und so weiter. Und zum Arbeitsleben habe ich ja schon in meiner Episode auch aufgenommen, über meine Erfahrungen im Arbeitsleben und auch im Büro. Könnt ihr euch gerne anhören. Das ist, glaube ich, die 12., 13. oder so Folge, wo ich darüber spreche. Und ja, meine Meinung zum Ganzen ist halt, gibt natürlich Vor- und Nachteile wie immer. Teilweise finde ich es gut, dass in Japan schon seit der Mittelschule schon dieses Disziplinsystem da ist. Jeden Tag Training und so weiter. Ein respektvoller Umgang mit den Älteren. Teilweise ist, denke ich, aber auch zu streng. Und ja, das Ding ist halt, und in Japan ist halt auch so, die entscheiden sich, was sie studieren und ziehen das dann halt bis Ende durch. Da finde ich natürlich wichtig, dass man mehr Freiheit hat und nicht direkt nach der Schule anfangen muss zu studieren quasi, um eine gute Chance zu haben, karrieremäßig, sondern mehr Zeit hat. Das finde ich mega wichtig, auf jeden Fall. Aber was ich halt wiederum in Deutschland fast schon zu krass finde, ist, dass viele Leute anfangen, etwas zu studieren, dann wieder wechseln und dann abbrechen. Und dass es dann teilweise schon zu krass ist, dass man eine Sache nicht durchzieht. Diesen Trend sehe ich irgendwie auch in Deutschland. Ich finde es wichtig, dass man so eine Freiheit hat im Schulsystem. Und auch, was ich extrem wichtig auch finde, allgemein an der Schule, ist, dass, ja, das ist nochmal ein Thema für sich, aber ich finde auch in der Schule allgemein dieses System, dass man keine Fehler machen darf und so. Ja, dass Talente nicht so viel gefördert werden, finde ich halt natürlich immer noch nicht so. Fand ich halt in meiner Schule dann nicht so geil. Also, was mir echt auffällt, ist, ich wurde immer, man darf keine Fehler machen und so. Und mehr Angst davor hat, Fehler zu machen, als etwas dafür zu erreichen, irgendwie. So ist es mir vorgekommen. Und dass mich das teilweise auch geprägt hat in meinem danach, weil mittlerweile ist es halt wirklich so, ich lerne halt, dass es wichtig ist, viele Sachen auszuprobieren und auch viele Fehler zu machen im Leben. Ja, dass die Bildung in der Schule mich teilweise vielleicht davor zurückgehalten hat, Sachen auszuprobieren, weil man Angst davor hat, Fehler zu machen. Das fällt mir auf. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, dieses berühmte Zitat, ich glaube von Albert Einstein, dass man wenn man einen Fisch danach beurteilt, wie gut er einen Baum hochklettern kann, dann läuft einiges schief. Und das ist ja auch in der Schule so ein bisschen so, dass ja, Leute, die für das Schulsystem nicht geschaffen sind, beziehungsweise extrem kreativ zum Beispiel sind, zum Beispiel ein Crow, ja, ich denke nicht, dass er in der Schule so viel Spaß hatte, weil er ja jemand ist, der extrem viel Musik zum Beispiel macht oder Mode auch macht und so. Und in der Schule dann danach bewertet wird, wie gut er in der Stochastik was berechnet und so weiter. Und klar, zu kritisieren ist eine Sache, Alternativen zu geben ist dann Next Level. Und ja, wollte ich nochmal dazu sagen, ist mir bei diesem Thema ist mir auch eingefallen halt, dass man beim Schulsystem auf jeden Fall noch ein paar Sachen gut machen kann. Was ich halt geil fand, ist zum Beispiel Projekttage sowas zu haben, weil da kannst du selber auswählen, was du machst, kannst die Bereiche vielleicht suchen, ja, die individuellen Talente fördern und solche Sachen. Okay, das ist jetzt aber ein bisschen off-topic an der Stelle, also das ist so ganz grob, ja, ein Japaner, der die Schullaufbahn beziehungsweise akademische Laufbahn durchläuft und dann ins Arbeitsleben einsteigt. Und ganz grob mal so zusammengefasst. Also ich hoffe, das war eine interessante Folge. Kannst die Folge natürlich auch gerne teilen auf Instagram Story, kannst mich markieren, dann kann ich reposten. Wenn ich das halt rechtzeitig sehe, dann werde ich immer sowas reposten. Ja, cool. Ja, dass der Podcast so gut ankommt. Und ja, wir sehen uns wieder. Nein, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Episode. Macht's gut, meine Lieben. Und am Ende gibt es immer ein Peace.